genug von Marketing Blabla und Buzzword Bingo? Fühlen wir. Bei uns gibt's deshalb lieber echte Mehrwerte auf die Ohren. Handelskraft Digital Business Talk. Trends, Analysen und Klartext to go.
Ja, hallo und herzlich willkommen im Handelskraft Digital Business Talk. Willkommen zu einer neuen Ausgabe Tacheles. Trends, Analysen und Klartext. Ich bin Steffi Schneider, eure Podcast-Host. Und bevor es losgeht, geht doch mal hier in den Kanal, klickt auf den Folgen-Button und lasst mir gerne auch eine Bewertung da. Wie findet ihr die Folgen so bisher? Welche Themen aus dem Digital Business interessieren euch besonders und sollen wir hier mal unter die Lupe nehmen? Lasst es mich gerne wissen. Ich freue mich sehr über euren Input und über euer Feedback. Aber jetzt zu meinem Gast. Seit vielen, vielen Jahren begleitet er große, internationale, kleine und mittelständische Unternehmen und unterstützt dabei, neue, geeignete Methoden und Technologien mit ihnen zu finden. Das Ganze auf menschennahe und spielerische Weise. Und er hat dabei auch einen sehr globalen Blick, denn er bezieht jegliche Auswirkungen ein, sei es die Auswirkungen auf die tägliche Arbeit der Mitarbeitenden, auf die Kunden, Produkte, Services, aber auch gesamte Märkte behält er im Blick. Herzlich willkommen, Professor Tim Preusten.
Danke für die Einladung.
Ja, ich freue mich sehr, dass du da bist und ich würde sagen, wir legen direkt los in unsere erste Rubrik.
Sprint Planning.
Hier in dieser Rubrik wollen wir so ein bisschen was über dich erfahren, bevor wir ins heutige Thema einsteigen. Und dafür habe ich 5 Entweder-Oder-Fragen mitgebracht. Mhm. Es geht los. Meine erste ist Kunstausstellung oder Konzertbesuch?
Das ist wirklich schwierig. Momentan würde ich aber zum Konzertbesuch tendieren. Das ist aber nicht immer so.
Selbst kochen oder essen gehen?
Noch so eine schwierige Frage. Sehr gerne selber kochen und regelmäßig von guten Köchen inspirieren lassen.
Buch lesen oder Podcasts hören?
Momentan eindeutig Podcasts hören. Das mag aber vielleicht irgendwann wieder anders sein. Momentan aber ganz klar Podcasts hören.
Das war auch die richtige Antwort.
Ja. Darf ich da bleiben?
Strandurlaub oder Bergwanderung?
Keine schwierige Antwort. Strandurlaub.
Candy Crush oder Kreuzworträtsel?
Candy Crush.
Sehr sympathisch, sehr cool. Ja, du hast es geschafft. Ich könnte mich da teilweise auch nicht entscheiden. Naja, ich würde sagen, wir gehen in die nächste Rubrik, aber es bleibt nicht weniger spielerisch.
Daily Scrum.
Das Daily Scrum ist Kern und Herzstück des Handelskraft Digital Business Talk und wir fangen hier immer erstmal an mit einem Spiel. Das heißt...
Erklärst den Großeltern.
Und das bedeutet, du darfst einen Begriff aus dem Digital Business erklären. Für dich habe ich mir den Begriff Co-Creation überlegt und den bitte ich dich auf einfache Weise zu erklären. Das heißt, Metaphern, Analogien, all solche Dinge, die es einfach machen, bieten sich gut an. Buzzwords eher weniger. Und damit das hier auch wirklich ein Spiel ist und dich korrigieren kann, im Zweifel habe ich hier einen Buzzer dabei, den ich hier gerade in die Kamera halte.
Eieiei.
Solltest du mal einen Fachbegriff verwenden und ein Buzzword, würde ich den Buzzer abfeuern und dich dann bitten, den Begriff zu erklären.
Immer zu,
sehr gut. Dann auf los geht's los.
Also Co-Creation. Ich glaube, ganz wichtig ist, sich zu vergegenwärtigen, dass das Herz von Co-Creation ist, was uns Menschen schon immer ausgemacht hat. Nämlich, wir sind als Spezies erfolgreich, weil wir zusammenarbeiten, weil wir in der Zusammenarbeit eine kluge Arbeitsaufteilung finden, weil wir in der klugen Arbeitsaufteilung es schaffen, Experten zu werden und Expertentum zu entwickeln und weil wir es darin wieder schaffen, die verschiedenen Expertenreiche, Expertentümer miteinander zu vernetzen und ein größeres Ganzes zu schaffen. Und Co-Creation ist ein moderner Begriff, der Unternehmen helfen soll, zu verstehen, dass miteinander im Austausch mit Kunden, im Austausch mit Businesspartnern, im Austausch zwischen Abteilungen, im Austausch mit der Politik ein Mehrwert entstehen kann, aus 1 und 1, 3 werden kann sozusagen. Und wichtig ist hier aber noch, es geht nicht nur um Kooperation, also gemeinsam etwas machen. Bei Co-Creation geht es darum, gemeinsam etwas Neues entstehen zu lassen. Unterschiedliche Menschen, die unterschiedliche Kompetenzen haben, aus unterschiedlichen Kulturen kommen, unterschiedliche Ansichten haben, also eine große Menge von Vielfalt mitbringen, zusammenzubringen und zu provozieren, dass etwas Unerwartetes Neues geschieht, was dann in einen Prozess überführt wird, der aus dem Unerwarteten Neuen einen neuen Produkt oder einen neuen Service macht.
Expertentümer hat mir als Begriff sehr gut gefallen. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Du hast jetzt einige Akteure genannt. Gibt es denn Grenzen bei der Co-Creation? Wer wird alles mit einbezogen in diesen Prozess?
Das hängt davon ab, was wir co-kreieren wollen. Ich glaube, es gibt einen vielleicht ideellen, globalen Co-Kreationsprozess, der uns hilft, den Klimawandel in den Griff zu kriegen. Ja, wo wir viele Millionen Akteure haben, Milliarden Akteure am Ende haben, die das gemeinsam machen müssen und wo wir Milliarden von Stellschrauben koordinieren müssen, damit das gelingt. Das ist so das eine Extrem. Das andere Extrem ist vielleicht, wir sind in einem Team und bringen im Team einfach nur die Teammitglieder und ihre Vielfalt zusammen. Ja, und auch das darf Co-Creation sein. Aber das da, wo es momentan besonders spannend ist, ist irgendwo in der Mitte. Nämlich da, wo Unternehmen einen Co-Kreationsprozess starten und sich öffnen und die Unternehmensgrenzen durchschlagen. Wo sie von außen, von der Konkurrenz vielleicht sogar oder aus der Kundenwelt, aus der Politik und abhängig von Unternehmensgröße ist da dann vielleicht die regionale Politik oder die Landespolitik, die Bundespolitik, die Europapolitik oder so. Ja, aber wir Störenfriede von außen reinholen, eben genau das sein lassen. Störer des Friedens. Weil der Frieden, der gedankliche Frieden, ist ja das, was uns hindert, innovativ zu sein. Wir brauchen diese Friedensstörer von außen, die unsere Gedankenwelt verändern, die uns dazu bringen, über unsere eigenen Füße zu stolpern, die uns dazu bringen, eine Sache aus einer Perspektive zu betrachten, auf eine Weise zu verstehen, die dazu führt, dass wir wahrhaft etwas Neues erschaffen und eben co-kreativ sein können. Und so wie wir vielleicht als Unternehmen uns Störenfriede reinholen, können wir auch für die gleichzeitig Störenfriede sein. Wenn diese Balance gelingt, dass wir in einem größeren Team Stakeholdern aus verschiedenen Organisationen füreinander Störenfriede sind, dann kann wahrhaft Neues entstehen, dann kann wahrhaft Kreation passieren.
Jetzt hast du ja ganz viel Praxiserfahrung gesammelt. Gib mir doch mal ein Beispiel, wo jemand oder eine Personengruppe Störenfriede, Störer des Friedens waren und ihre Unternehmensgrenze gesprengt haben oder über ihre Unternehmensgrenzen herausgegangen sind.
Ich glaube, da gibt es ganz viele Beispiele. Was wir zum Beispiel im letzten Jahr haben wir ein Projekt gemacht für ein deutsches mittelständisches Unternehmen. Etwas über 5 Milliarden Umsatz, haben weltweit irgendwie 15.000 plus Mitarbeiter. Und die haben eine wichtige Herausforderung, ihre Produkte in eine Kreislaufwirtschaftssystematik einzubringen. Und hier war es wichtig, es ist ein hochkomplexer Markt, in dem sie sich bewegen, in dem es sehr, sehr viele Akteure gibt, vom regionalen, kleinen Einkaufssituationen bis hin zu globalen Konzernen, die die Produkte in großen Mengen verschieben. Und hier war es ganz wichtig, aus ganz anderen Branchen, aus ganz anderen Technologiebereichen Menschen zu vernetzen, um die Lösungsansätze zu provozieren, um aufzuzeigen, dass man mit dem Einbringen von neuen Technologien man neue Ideen entstehen lassen kann und dass man ein Produkt ohne seinen Nutzen zu verändern trotzdem plötzlich ökologisch gestalten kann. Ja? Und der wichtige Aspekt hier war, dass Leute miteinander gesprochen haben, die scheinbar keine Verbindung miteinander haben. Dass also wirklich Fragezeichen vorher waren, warum sollen wir uns denn mit Chemikern unterhalten, die sich mit Pilzkulturen befassen. Wo dann im Prozess herauskommt, Moment mal, wenn man das ein bisschen weiterentwickelt, dann kann man aus Pilzen einen Plastikersatz machen. Wenn man das weiterentwickelt, dann kann man daraus andere, völlig andere Formen von Verpackungen machen. Wenn man das weiterentwickelt, können wir tatsächlich den Footprint, den ökologischen Footprint der gesamten Produktpalette auf ein ganz anderes Niveau heben und Produkte noch leichter und ergonomischer machen und Produkte politisch einfacher integrierbar machen und so weiter. Und so haben das Zusammenbringen von Maschinenbau und von Hardcore-Nischen-Chemieforschung hat völlig neue Produktwelten entstehen lassen, eine wirkliche Kreationsübung wahr werden lassen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man dort jenseits der Schmerzgrenze sucht. Ja, ich sage immer, wer Co-Kreation will, der muss beide Seiten der Grenze, die er denkt, ausprobieren. Wie weit öffnen wir uns? Dann macht man die Unternehmensgrenze, verschiebt man nach außen durch Co-Kreation. Und diese dann gedachte Grenze, die muss man auf beiden Seiten sein. Und das heißt, wirklich in den Schmerz gehen und sich Leute reinholen, wo man denkt, wie zum Henker wird der uns helfen können? Dann ist es gut. Ja? Und natürlich muss auch Leute näher dran haben. Ja? Und das Durchmischen ist das, was es so mächtig macht. Das Durchmischen von Leuten, die näher dran am Kerngeschäft sind und weiter weg und sehr weit weg sind. Da entsteht das wahrhaft Neue.
Und du hast gerade gesagt, die Grenzen in beide Richtungen sprengen. Mhm. Also ist die eine Richtung in dem Beispiel dann Lieferant und die andere Richtung Kunde, also um diese Supply Chain von vorne bis hinten abzudecken?
Definitiv ist das eine der Fragen, auf jeden Fall. Ja. Also wirklich viele, auch wir sehen ja gerade in Deutschland, haben wir viele Mittelständler, die nur B2B-Geschäft machen, wo es total wichtig ist, auch mal über die Grenze hinauszugehen und wo sind eigentlich die Endkunden? Wo sind die Kunden unserer Kunden unserer Kunden? Kennenzulernen, was diese ganze Kette für Herausforderungen hat. Ja? Den kompletten Produkt-Lifecycle einmal wirklich ganz durchzugehen. Von den Rohstoffen bis zum, wo das Produkt aufhört zu sein. Die gesamte Bandbreite. Was ich eben meinte, ist aber noch was zusätzlich. Nämlich, dass wir, wenn wir unsere Grenzen in unserem Unternehmen öffnen und Menschen einladen, andere Unternehmen, andere vielleicht Verbände einladen, teilzuwerden und auf einem Kreationsprozess teilzunehmen, dann definieren wir eine Grenze neu. Ja, wir verschieben unsere Unternehmensgrenze, die Kreationsgrenze, die Innovationsgrenze nach außen. Und diese gedachte neue Grenze, die muss man auf beiden Seiten sich angucken. Also innerhalb dieser Grenze sein, muss aber auch einmal sozusagen durch diese Grenze drüber hinausgehen und sagen, wie sieht es da nochmal von außen aus? Also nochmal einen Schritt weitergehen. Das ist wichtig, um wirklich, wenn man wirklich co-kreativ im Wortsinne sein möchte.
Und warum ist das jetzt aus deiner Perspektive so wichtig, überhaupt in der aktuellen Zeit diese Grenzen zu brechen? Du hast auch bei deinem Panel auf dem Digitalgipfel in Jena erläutert, dass Innovation und Innovationsmanagement, so wie wir das bisher kannten, heute so gar nicht mehr ausreicht. Woran liegt denn das eigentlich und was ist deiner Meinung nach der neue Weg zu Innovationen?
Der Hintergrund auf dem Digitalgipfel in Jena war das Thema Komplexität. Und das ist, glaube ich, auch eines der wesentlichen Treiber von Entscheidungen unserem aktuellen wirtschaftlichen Ökosystem. Wir haben eine unfassbare Zunahme an Komplexität, die man nicht unterschätzen darf. Ja? Wo wir immer wieder erleben, dass Management versucht, ein bisschen auch so zu tun, als hätten sie das im Griff und würden sie das alles sehen, was auch aus der Management-Rolle heraus total verständlich ist. Vom Management erwartet man, die Erwartungshaltung ist, ich habe den Überblick als Manager, ich weiß, wo es lang geht und so weiter. Und wir brauchen ein Management, einen neuen Management-Duktus, der anerkennt, dass er nicht weiß, wo es lang geht. Spitze ein bisschen zu. Warum? Weil wir eine Komplexitätszunahme haben, die dazu führen wird, dass wir Black-Swan-Situationen, also das Eintreten unerwarteter Ereignisse, das wird zum Normalfall werden. Wir werden jeden Tag mit Situationen konfrontiert sein, die wir so überhaupt gar nicht vorhergesehen haben. Das heißt, der Umgang mit Planung muss sehr viel dynamischer, kreativer, agiler werden. Um mit Komplexität umzugehen, brauchen wir Diversität im Unternehmen. Und da ist Co-Kreation ist da ein wunderbarer Ansatz, das möglich zu machen. Diversität heißt aber eine sozusagen eine vollendete Diversität, nicht nur 3 oder 4 oder 5 Diversitätsdimensionen, sondern wirklich in der ganzen Bandbreite Vielfalt der menschlichen Kreativität, der menschlichen Kulturformen, der menschlichen Denkensvariation ausnutzen, um auf das Eintreten von Black Swans reagieren zu können. Ja, wir können dann auf Unerwartetes möglichst gut reagieren, wenn wir einen möglichst hohen Reaktions- oder wenn wir möglichst viele Reaktionsfacetten haben, wie wir auf Unerwartetes reagieren können. Ja, die Natur des Unerwarteten ist ja, dass wir nicht genau wissen, wie wir uns darauf vorbereiten können. Ja, und in dem Moment, wo wir diverses Denken, diverses Miteinander etablieren und eine Kultur vorbereitet haben, die das trägt und die das stark macht, erhöhen wir die Wahrscheinlichkeit, dass wir eine Antwort haben auf unerwartete Ereignisse. Logische Folge. Und darin gibt es ein paar ganz wichtige Themen. Vorbereitung auf Unvorhergesehenes. Wir haben da einmal die Dimension technologisches Unvorhergesehenes. Was wird denn KI in den nächsten Monaten, Jahren für Früchte tragen? So, dann Klimawandel. Was wird der für Einflüsse haben auf uns? Mit all seinen riesengroßen Facetten. Neue Regulatorik vom Lieferketten-Nachhaltigkeitsgesetz bis zur Entwicklung in der GDPR-Thematik. Ne? Riesenthemenwelt, die wo Unvorhergesehenes passieren wird. Quantencomputing steht in den Startlöchern. Ja? Intel hat letztes Jahr einen ersten serienreifen Chip mit, ich glaube, 11 Qubits, also noch ganz klein, aber es ist da. Ja? Quantencomputing wird auf absehbare Zeit das Traveling Salesman Problem lösen. Das heißt, wir können wirklich perfekte Routenplanung machen. Das heißt, wir können 20-30% Treibstoff einsparen. Alles, was irgendwie sich bewegt, können wir eine gigantische Routenoptimierung machen. Das hat aber wieder unerwartete Wirkungen auf die Mobilitätskultur und Industrie und hat einen positiven Impact auf den Klimawandel, was wieder Wechselwirkungen hat mit anderen Sachen. Ich kann so stundenlang weitermachen und Szenarien ausklappen, will aber nur darstellen, dass es eine Vielfalt, die muss man jetzt surfen. Da muss man einen spielerischen, eleganten Zugang zu finden. Da darf man keine Angst vor haben, darf man den Kopf nicht in die Wand stecken und sagen, oh mein Gott, ist das viel. Jetzt kommen wir, was machen wir jetzt nur? Und in Angst oder in Angst erstarren oder in Ignorieren erstarren, ja, sondern da brauchen wir eine proaktive Haltung zu, die eine elegante Weise findet, das zu surfen. Und da gibt es Methoden und Ansätze zu. Eine von vielen Dingen, die man tun sollte, ist die Diversität erhöhen, zum Beispiel auch in Vorständen. Und wie gesagt, ich meine, mit Diversität erhöhen meine ich, ja, auch Männer und Frauen besser verteilen, aber viel weiter darüber hinaus zu gehen. Haben wir Leute, um extrem zu sagen, haben wir eigentlich Leute mit sehr unterschiedlichen Musikgeschmäckern? Haben wir einen Briefmarkensammler und haben wir einen, der sich mit synthetischer Biologie in seiner Freizeit befasst? Können wir verschiedene Gedankenwelten ko-kreativ in einem Vorstand, in einem Innovationsprozess, in einem Customer Relationship Management Prozess, können wir auf all diesen Ebenen verschiedene Gedankenwelten kombinieren, um mit den Komplexitäten und den unerwarteten Ereignissen unserer Zeit umgehen zu können?
Okay, Diversität sehe ich genauso. Wie schaffen aber jetzt Unternehmen das wirklich umzusetzen und auch zu sagen, okay, ich will wirklich versuchen, innovative Ansätze zu implementieren, weil ich glaube, oft auch ist es eben dieses Vertrauen in eine Technologie. Es ist so eine große, ungewisse Komponente mit dabei. Also wie kann ich denn den Mut aufbringen, zu sagen, okay, ich gehe da mit, ich schwimme auf die Welle der Innovation und probiere das einfach aus?
Das ist eine sehr kluge, wichtige Frage an der Stelle. Und was wir über 20 Jahre Forschung eingefunden haben und zeigen können, ist, Innovation so soll und darf und muss vielleicht sogar aus einer ko-kreativen Vielfalt herauskommen. Sie muss aber wurzeln in etwas, was wirklich den Kern der Organisation ausmacht. Das ist eine ganz entscheidende Dualität, die gemeinsam dafür sorgt, dass Organisationen zukunftsfähig werden, überlebensfähig werden. Was ist damit gemeint? Das Herz einer Organisation oder die Seele einer Organisation oder die DNA einer Organisation, oder da gibt es ganz viele Metaphern für und ganz wenig Forschung. Häufig erleben wir etwas, sagt denn irgendwer im Unternehmen, vom CEO bis zum Pförtner, ja, völlig egal, sagen, ja, ich weiß genau, was die DNA unserer Organisation ist. Fragen wir mal 100 Kunden, 100 Mitarbeiter, 100 Partner, 100 Investoren, 100 was weiß ich was, und dann stellt man fest, da findet ein hervorragendes auch in den Top-Luxus-Brands oder in DAX-Konzernen oder im kleinen Familienunternehmen, was es seit 280 Jahren gibt. Ja, auf all diesen Dimensionen findet man das gleiche Phänomen, dass es ein total tolles Herumgequatsche um den heißen Brei gibt. Jeder hat da so seine Idee und jeder hat vielleicht auch eine kluge Idee. Aber es gibt keine konsistente Idee, der sich alle anschließen. Was dann oft passiert ist, der CEO sagt, meins zählt. Ihr müsst übernehmen, was ich sage. Das schwächt aber diese Idee. Ja? Das Zweite, was passiert ist, man setzt sich hin und macht Meetings, bezieht 1.000 Leute hinein, 80.000 Meetings, und 6 Monate später hat man einen Kompromiss gefunden, der, wie wir dann so sagen, den kleinsten gemeinsamen Nenner darstellt, wo am Ende keine Sprengkraft mehr drin ist, keine Power mehr drin. Das ist nicht mehr energiegeladen. So, oder man kann sich dem wissenschaftlich nähern und kann eigentlich einen viel kürzeren, viel einfacheren, viel günstigeren Prozess machen und sagen, lass uns einfach messen, was es wirklich ist. Ja, das geht. Da gibt es einen Prozess, der auch durchaus auf eine sehr interessante Weise Menschen des Unternehmens aus allen Bereichen einbeziehen kann, der auch Kunden einbeziehen kann, der co-kreativ sein kann. Und man in erstaunlich erfrischender und kurzer Weise rausfinden kann, man hat einen einfachen, klaren Text erstmal, der beschreibt das, dieses Herz der Organisation. Und wenn man das nimmt und dann die Ergebnisse von Co-Kreativen, von der Vielfalt, des Erzeugens von Variationen, was ein entscheidendes Merkmal von erfolgreichen Innovationsprozessen ist, dass wir am Anfang zensurfreies Denken nicht nur erlauben, sondern fördern. Eben den Horizont so weit aufmachen, wie es nur geht. Es ist wichtig das Kennzeichen erfolgreicher Innovationsprozesse, dass das ganz am Anfang passiert, in der Phase 1. Und in der Phase 2 wir ein Assessment machen der Ideenvielfalt, die rumgekommen ist, und sagen, was aus der Ideenvielfalt ist denn das, was wirklich perfekt zu uns als Organisation passt. Dann bekommt man sehr dünn, sehr kraftvolle, sehr starke Innovationen hin, oder die, selbst wenn sie sehr große Claims macht, sehr provokativ wäre, ja, selbst dann maximal glaubwürdig wäre für diese Organisation. Wenn wir etwas Verrücktes in den Markt einführen würden, würden unsere Kunden, Investoren und Partner sagen, die spinnen doch? Oder würden die sagen, hey, wow, klingt verrückt, aber es klingt auch so, als würden die das schaffen. Wenn man auf diesem Level ist, dann kann man natürlich auch mit viel kleineren Sachen mega erfolgreich sein. So, und das ist etwas, diese Art zu denken, kostet erstmal gar nichts. Das ist das Wichtige. Und diese Art zu denken ermöglicht aber, dass wir kleine, mittlere und große Innovationen auf eine Weise bauen, die Menschen mitnehmen. Wo Menschen sagen, ja, das passt zu der Brand. Das ist glaubwürdig. Das würde ich auch nur von denen kaufen wollen. Ja, wo also Prozesse, Produkte, Services entstehen, die wirklich riechen und schmecken und sich anfühlen nach, dass es richtig ist. Die Vertrauen aufbauen und gleichzeitig große Schritte ermöglichen, dass man eine Organisation entwickeln kann.
Ja, und da sind wir auch wieder beim Thema Vielfalt bzw. Diversität. Ich glaube, je vielfältigere Meinungen und Personen man in diesen Prozess einfließen lässt, desto toller kann das Ergebnis eigentlich nur werden.
Genau.
Und würdest du der These zustimmen, dass es deinem Unternehmen oft diesen Interessenskonflikt gibt? Denn Unternehmen streben einerseits nach Stabilität, andererseits sagen sie auch, okay, ich möchte innovativ sein, ich möchte coole Sachen anbieten, Produkte, Services, all das, und wollen Innovationen nicht vernachlässigen. Mhm. Wie kann man diesen Spagat zwischen Stabilität und Innovation meistern? Wie kann man das durchbrechen?
Was du sagst, ist ja richtig, ne? Wir haben auch 50 Jahre Management-Ausbildung und auch die, sagen wir mal, es ist ein globales Kulturphänomen, was die letzten 50 Jahre in ganz, ganz vielen Bereichen geprägt hat. Nämlich, dass wir Führungskräfte und Manager auswählen, unbewusst, durch den Stabilitätsfilter. Ist jemand in der Lage, Stabilität zu erzeugen? Ja, das war ganz lange ein passender Filter, um Führungskräfte, insbesondere Top-Führungskräfte, bis hin zum CEO auszuwählen. Trauen wir dem CEO, dass er Stabilität und Sicherheit erzeugen kann. Das war zumindest unbewusst, kann man das nachweisen, dass das eine global flächendeckende Auswahlkultur war. Nicht in jedem Einzelfall, aber sehr weit verbreitet. Und jetzt haben wir eine Situation, wo wir, wie du gesagt hast, wahre Innovationen brauchen und auch wollen. Ja, wir wollen Unternehmen transformieren. Ja, PwC hat das ja gerade aufgezeigt in der globalen CEO-Survey. Ist die Anzahl der CEOs, die sie global befragt haben, ist jetzt bei 40%+, glaube ich, die sagen, mein Unternehmen wird nur überlegen, wenn wir eine radikale Transformation schaffen. Also diese Zahl, über 40%. Gigantisch hochgegangen in den letzten Jahren. Das heißt, wir brauchen gerade was anderes. Wir brauchen gerade Leute, die entstabilisieren können. Transformation heißt entstabilisieren erstmal. Wir brauchen Menschen, die es schaffen, Vertrauen in eine gemeinsame Zukunft zu erwecken, durch eine Transformation hindurch, durch eine Entstabilisierung hindurch, mit Kunden, Mitarbeitern, Partnern, mit allen Stakeholdern. Und dazu brauchen wir diesen Dualismus von eben. Ja, wir brauchen dieses, was ist eigentlich der Kern unserer Organisation, das, was unsere Organisation wirklich ausmacht, was durch die Transformation mit Sicherheit stabil bleiben wird, Vertrauen erwecken wird, worauf wir uns verlassen können, daran können wir uns festhalten. Das werden wir auf der anderen Seite Transformation wiederfinden. Und gleichzeitig, was ist eigentlich die Vielfalt an Möglichkeit, die wir wirklich haben, und können wir die wirklich ausschöpfen und auch den Auswert schöpfen, sozusagen? Können wir da wirklich was draus machen? Das ist diese Balance hinzukriegen, ist mega entscheidend. Da brauchen wir total kluge, empathische, aber auch empowernde Führungskräfte, die das können. Ja, die diese Balance können zwischen Empowerment, also Leute auch positiven Sinne schubsen und antreiben und Veränderungen ermöglichen und auch vielleicht sogar zwingen können, die es gleichzeitig auf eine Weise machen, die Vertrauen erweckt und wo es das Vertrauen aber einem Zielbild folgt, ja, und nicht ein Anker im Hier und Jetzt darstellt, der einen festhält, sondern der ein Anker in der Zukunft ist, der es ermöglicht, sozusagen in der Bildsprache zu bleiben, dass man sich an dieser Ankerkette in die Zukunft ziehen kann. Und das heißt, wir brauchen einen anderen Umgang mit Visionen zum Beispiel. Helmut Schmidt hat gesagt, wer eine Vision hat, muss zum Arzt. Das mag in seinem Kontext damals vor Jahrzehnten, mag das aus seiner Sicht heraus auch richtig gewesen sein. Was wir jetzt brauchen, ist ein anderer, genau das Gegenteil. Unternehmer, die keine Vision haben, sind Unternehmer, die zu einem Arzt gehen müssen. Also zu jemandem, der ihnen hilft, Visionen zu entwickeln, starke Visionen zu entwickeln, wo sich alle Stakeholder anschließen können, wo man Lust hat, dran zu arbeiten, an einer gemeinsamen Zukunft, um neue Technologien zu integrieren, von KI bis Nanotechnologie, was weiß ich, ja, die ganze Bandbreite des Möglichkeitsraums eröffnet für Unternehmen.
Und würdest du sagen, das ist allgemeingültig für alle Unternehmen oder gibt es da auch Limits? Also passt so ein innovativer, visionärer Ansatz zu allen Unternehmen?
Nein, jedes Unternehmen muss da seinen Weg finden. Und das ist total wichtig. Wir haben in der Forschung gefunden, dass wir, wenn wir auf diese Weise über Unternehmen nachdenken, können wir 6 Unternehmenstypen identifizieren, die 6 verschiedene Zugänge haben zu solchen Themen. Und diese Unternehmenstypen können wir global nachweisen. Das funktioniert genauso in Japan wie in Südafrika, wie in den USA, wie in Deutschland. Ja, so. Da gibt es diese 6 Grundtypen, die einem schon mal sehr viel weiterhelfen. Und dann gibt es aber auch, was wir eben gesagt haben, gibt es das, was wirklich die Einzigartigkeit dieser einen Organisation ausmacht. Und die muss eine Rolle spielen. Ja, das heißt, Unternehmen sollten in dieser komplexer, dramatisch komplexer werdenden Welt, wo sich technologische und gesellschaftliche Entwicklungen erheblich beschleunigen werden, völlig absehbar in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren. Ja? Und wo die einzelnen, also die Abhängigkeit zwischen technologischer Entwicklung, sozioökonomischer Entwicklung, geopolitischer Entwicklung und so weiter, die werden sich gegenseitig massiv beeinflussen. Das heißt, die Vielfalt an Zukünften, wie man so sagt, nimmt zu. Beständig. Und um sich darauf einstellen zu können, braucht man eben seinen Weg dadurch. Man muss nicht Methode 17 folgen, die dann allen übergestülpt wird, wie manche von den ganz großen Beratungshäusern das gerne machen. Sondern man muss eine Fähigkeit der Organisation selbst freilegen, wie diese Organisation durch diese Zeit hindurchgehen. Also es sind halt diese Metaphern, die wir benutzen, die müssen wir zu etwas Konkretem machen. Was heißt das im Alltag, die DNA des Unternehmens zu aktivieren? Was heißt das genau? Das muss man für jede Organisation rausfinden und damit ihr einen Weg zeigen, der sich sehr natürlich anfühlt für die Organisation. Der automatisch, wo alle Stakeholder automatisch den Eindruck haben, ey wow, genau, wenn wir es auf diese Weise machen, dann weiß ich, was mein Platz ist, dann weiß ich, was mein Beitrag ist. Und wenn man das auf diese Weise macht, wird man auch viel weniger Widerstände intern haben. Einer unserer Kunden sagt, fühlt sich die Organisation an wie ein lebendiger Organismus. Und dann wird aus einer Organisation ein Organismus. Ja? Das gelingt nicht, wenn man Einheitsmethoden überstülpt und sagt, alle müssen jetzt über dieses Stöckchen springen und wir machen das auf diese Weise. Das gelingt, wenn wir einmal dem natürlichen Innovationszyklus folgen, den wir eben beschrieben haben, ja? Am Anfang Vielfalt erzeugen, dann ein Assessment machen, was passt wirklich zu uns und dann eine Stabilisierung machen, wie bringen wir es als Produkt in den Markt, wenn wir diesem Prozess folgen. Und gleichzeitig diesen Dualismus zwischen, was ist wirklich der Kern der Organisation und was heißt das, wie wir Dinge angehen, wie wir erfolgreich sein können. Wenn wir diesen roten Faden haben und den reflektieren durch sehr vielfältige Ideen und sehr vielfältige Eindrücke und Vorgehensweisen. Und das klingt vielleicht anstrengend, das klingt vielleicht komplex, aber hey, wir sagen dazu ja nicht umsonst, wir gehen zur Arbeit. Und insofern ist es okay, wenn es ein bisschen anstrengend ist, wenn es denn aber mit dazu führt, dass wir wenn es anstrengend klingt, aber zu spielerischer Leichtigkeit führt, zu einem Miteinander führt, dann ist es gut, einmal durch diese Komplexitätswand durchzubohren.
Keiner hat gesagt, es würde einfach werden, richtig?
Genau.
Wie sieht das denn jetzt in so einer zeitlichen Komponente aus? Ich glaube, so ein Wandel oder auch so ein ganzer Mindset-Change geht natürlich nicht von heute auf morgen und EntscheiderInnen fokussieren sich oftmals auf bestimmte Zeithorizonte oder im Unternehmen werden in Zyklen von einem Viertel oder vielleicht von einem halben Jahr geplant. Mhm. Aus welchen Gründen ist das eine gute Strategie aus innovationsgetriebener Sicht oder aus welchen Gründen ist das vielleicht eine schlechte Strategie und wie kann man dieses visionäre Denken in die Organisationen verankern, ohne sich zeitliche Grenzen zu setzen?
Wir haben einige Herausforderungen, die jetzt Anstrengungen mit sich bringen. Wir haben zum Beispiel im Digitalisierungsgrad, da gab es auch gerade eine Studie zu, die gezeigt hat, dass der Digitalisierungsgrad in Deutschland relativ zum Rest der Welt schlechter geworden ist. Also wir haben Dinge gemacht, ja, wir haben die Infrastrukturausbau geht langsam voran, aber relativ sind wir weiter zurückgefallen zum globalen Wirtschaft. Ja, und es entstehen neue Wettbewerber auf dem globalen Markt. Indien ist ein sehr kraftvoller Innovator geworden, den viele regionale, lokale Unternehmen noch nicht als Konkurrenz auf dem Schirm haben, ja? Was es aber sein besser hätten. Und wir haben ein paar fundamentale Hausaufgaben noch nicht gemacht. Zum Beispiel wissen wir wirklich, was wir für Datenschätze haben im Unternehmen. Oder haben könnten, wenn wir denn an jeder Maschine den richtigen Sensor hätten. Oder wenn wir in der Customer Journey in der richtigen Stelle digitalisiert hätten. Was ist der Datenschatz, den wir haben? Und was ist das Datenschatzpotenzial, was wir haben könnten? Da haben wir Hausaufgaben zu machen. Zweitens, sind denn die Daten, die wir haben und die wir jetzt aus dem Potenzial in die Realität bringen, also wo wir neue Sachen machen, neue Sachen erschließen, sind diese Daten denn zum Beispiel interoperabel? Können wir zwischen verschiedenen Maschinen, zwischen verschiedenen Customer-Journey-Situationen, zwischen Lager und Shop, zwischen Zulieferer und ERP-System und so weiter, können wir all diese Daten, sind die kompatibel miteinander, können wir die austauschen, können wir einheitliche Unternehmens-Events erkennen, die relevant sind, um Vorhersagen zu machen, um aus der IT-Isierung in die Digitalisierung zu kommen. Wir haben ganz, ganz weite Bereiche der deutschen Wirtschaft im kleinen, mittleren, großen Mittelstand bis hin zu einem DAX-Konzern noch viele Hausaufgaben zu machen. Gleichzeitig treten sehr große Hyperscaler in internationale Märkte ein und auch in europäischen Markt ein, die da schon viel weiter sind, die eventuellen Kosten-, Effektivitäts- und Effizienzvorteil haben, die Produkte anbieten können, die sehr viel digitaler sind, wo die User Experience vielleicht sehr viel cooler ist, wo die digitale Integration in ein digitales Ökosystem schon sehr viel weiter fortgeschritten ist, die vielleicht sogar kostengünstiger sind. So, das heißt, wir haben eine Situation, die bedrohlich klingen kann für einige. Wir haben eine Situation, wo Unternehmen ein paar Hausaufgaben noch machen müssen, im beschriebenen IT-Sierungs- und Digitalisierungsschritte, und gleichzeitig das Problem haben, dass Wettbewerber im Markt auftauchen, die das alles schon hinter sich haben und die, ja, die verlangen, dass wir große Sprünge machen. Ja? Und das ist eine komplexe, anstrengende Situation, wo es aber Lösungsmöglichkeiten vergibt, mit der man umgehen kann, wo wir in Ko-Kreativität mit Partnern im Markt uns auch beschleunigen können auf eine Weise, wo das Öffnen, das kluge Öffnen des Unternehmens mit in die Lieferkette hinein, in dem Austausch, vielleicht sogar mit Wettbewerbern, auf jeden Fall der Austausch mit Kunden, die Integration dieser ein Ökosystem schaffen kann, was größere, schnellere Entwicklungen ermöglicht, die erlauben, wettbewerbsfähig zu bleiben. Das gilt für alle Branchen, von der Industrie bis hin in die Financial Services. Für alle 360 Grad für unsere Wirtschaftswelt. Und da gilt es, Gap-Analysen zu machen. Da gilt es zu gucken, klug zu gucken, wo stellt man Verbindungen her? An welcher Stelle ist es wichtig, große Schritte zu machen? An welcher Stelle kann man auch noch in Ruhe ein paar kleine Schritte machen? Da sollte man sich erstmal eine ehrliche Übersicht machen. Und um dann entsprechend reagieren zu können. Und hier ist deine Eingangsüberlegung, ja, hier ist sicherlich Ko-Kreativität ein hervorragendes Mittel, um Unternehmen einen gesunden, natürlichen, nicht überfordernden Prozess zu ermöglichen.
Mega, du hast schon sehr viele praktische Tipps hier gerade mitgegeben. Das wäre noch meine Frage gewesen zum Abschluss. Deswegen stelle ich dir jetzt noch eine andere Frage. Stichwort digitale Metamorphose. Das ist das Leitmotto von Handelskraft und auch der Konferenz. Was bedeutet digitale Metamorphose für dich und wie hängt das vielleicht eben mit Co-Kreation oder anderen innovativen Wegen zusammen?
Naja, Metamorphose heißt ja, sich selber neu zu erfinden. Wichtig ist dabei nicht, man muss sich diese Worte, die das heißt, genau anschauen. Sich selber neu erfinden. Das heißt nicht, man kommt bei was ganz anderem raus. Man kommt wieder bei sich raus und hat sich neu erfunden. Es klingt vielleicht esoterisch, ist es aber überhaupt nicht. Ich sprach eben von diesen 6 Unternehmenstypen, die wir gefunden haben. Es gibt einen davon, die können das einfach so. Apple gehört zum Beispiel dazu. Die können sowas. Die machen das irgendwie und wissen gar nicht, dass sie das gemacht haben. Das ist so ein natürlicher Reflex. Die erfinden sich einfach irgendwie neu. Ja, die anderen 5 Typen müssen daran arbeiten. Die müssen das gezielt machen. Die müssen das strategisch angehen. Und digitale Metamorphose heißt für mich an dieser Stelle, dass wir Digitalisierung nutzen. Und zwar wirklich Digitalisierung, nicht IT-isierung. Also nicht das Herstellen von Infrastruktur, sondern das Herstellen einer Digitalkultur nutzen, um uns selber neu zu erfinden. Also was ist eine Version von meinem Unternehmen in der Zukunft, des lebensfähig ist? Was immer noch mein Unternehmen ist, aber eine Version davon, eine gereifte, stärkere Version davon, die in einem Zukunftsökosystem, also in dem Ökosystem von 2025 bis 2030 bis 2040, wir gucken, wie weit man vorausschauen möchte, ja, in einem Zukunftsökosystem lebensfähig ist. Und wie erhöhe ich die Wahrscheinlichkeit, dass ich das tue? Das ist für mich eine Unternehmenskultur zu schaffen, die digitale Metamorphose ermöglicht, ja, und die das zum Leben erweckt, die aus diesem Begriff ein Lebensgefühl im Unternehmen macht.
Richtig schönes Abschlusswort. Vielen Dank dafür, Tim. Wer jetzt neugierig geworden ist oder innovationshungrig, kann sich Inspiration im Trendbuch 2024 abholen. Dort gibt es jede Menge innovative Ansätze, die vielleicht ja auch zu eurem Unternehmen passen. Und Tim, mir bleibt jetzt nur noch so viel zu sagen, als mich bei dir zu bedanken. Es hat richtig Spaß gemacht. Und liebe Zuhörenden, wir hören uns in der Retro.
Ja, vielen Dank für deine klugen Fragen und für die Einladung. Hat Freude gemacht. Und Entschuldigung, dass meine Stimme heute nicht so toll war. Ich bin noch am Ende einer Erkältung, die mich etwas rauer macht vielleicht, als ich sonst bin.
Retrospektive.
Eine PwC-Studie offenbart, 40% der CEOs sehen radikale Transformation als überlebensnotwendig. Zu Recht, findet Tim. Denn in einer Welt voller komplexen Herausforderungen und disruptiven Technologien fordern unerwartete Ereignisse, sogenannte Black Swans, einen agilen und kreativen Umgang. Aber wie schwimmen wir diesen Black Swans mutig entgegen? Wenn es nach Tim geht, durch das gezielte Zulassen von Unstabilität, heißt nichts anderes, als eine radikale Transformation zu durchlaufen. Denn um echte Innovation zu entfachen, müssen wir über vertraute Grenzen hinausgehen und den Schmerz des Neuen willkommen heißen. Es geht darum, die Unternehmensgrenzen neu zu definieren, sowohl innerhalb als auch außerhalb eurer Organisation. Das Unerwartete soll sogar provoziert werden. Das geht, indem wir Störenfriede, wie Tim sie nennt, in Innovationsprozesse einbeziehen, also Branchenexperten, politische Akteure oder auch den Wettbewerb. Dafür solltet ihr zunächst die DNA eurer Organisation kennen und nutzen, um so einen natürlichen Entwicklungszyklus zu durchlaufen. Tim hat sich in seiner Argumentation wahrscheinlich bewusst einer provokanten Darstellung bedient, als er die Rolle der CEOs als Taktgeber dargestellt und auf die unterschiedlichsten Ansichten einer Unternehmenskultur abgezielt hat. Wahrscheinlich gerade weil es so sinnvoll ist, bei vermeintlich soften Themen wie Unternehmenskultur und Unternehmenswerte mit messbaren Methoden vorzugehen. Was können wir also mitnehmen? Innovationen gedeihen, wenn ihr die Stärken, also das Vertraute eures Unternehmens, mit neuen, fremden Einflüssen verbindet und dabei immer nach den Black Swans Ausschau haltet und sie begrüßt. Abonniert den Handelskraft Digital Business Talk, um keine Folge Tacheles mehr zu verpassen. Die Shownotes navigieren euch zu noch mehr Tacheles im Text, als Video, im Webinar oder on Stage. Daily Tacheles liefert euch außerdem der Handelskraft Blog. Ob globale Trends, individuelle Erfolgsstories, relevante Events oder branchenspezifische Digitalthemen, handelskraft.de bringt die Geschichten des Digital Business Talk auf eure Screens. See you next time. Der Handelskraft Digital Business Talk ist eine Produktion der Digitalagentur DotSource. Ein Dank geht raus an alle Mitwirkende. Franzi Kunz, Lisa Reichstetter, Maximilian Ciasto, Nina Fitterling, Samuel Stötzner und Charlotte Wilfert.